Ja, wunderbar, dass ihr da seid, dass ihr ausgeschlafen seid und solltet ihr es nicht sein. Einigen Leuten habe ich schon die Genehmigung gegeben, jetzt zu schlafen, vor allen Dingen hier unseren Freunden, die 7 Stunden im Auto gesessen haben, heute Silvester gefeiert haben und morgen dann nochmal 7 Stunden bis da oben nach Flensburg vor sich haben. Also wenn ihr schlafen wollt, schlaft ruhig, ist egal. Ja, Gott, wir sollten reden. Die erste Gemeinde, die Kinder können rausgehen, wenn sie möchten, mit Carola. Genau, da haben wir, weil es nachmittags ist, habe ich da jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Also wenn ihr euch ein bisschen entspannen wollt, tut das mit Carola irgendwie. Genau. Also Gott, wir sollten reden, ist so unser Gesamtthema. Und wir haben vor in 3 Predigtreihen plus einer Gemeindefreizeit, die sich dann nochmal um das Thema Gebet dreht, mit Paulus ein bisschen intensiver in diesen Monaten zu reden über Gebet. Und ich kann mich dem Stefan nur anschließen. Wir als die wir zusammengesessen haben als Predigende, wir wünschen uns sehr, dass das einen Eindruck hinterlässt in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde. Gott, wir sollten reden, dass die erste Gemeinde vor 2000 Jahren ausgezeichnet war durch diese besondere Eigenschaft, durch dieses Besondere, dass sie sehr, sehr viel gebetet haben. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Das hat die erste Generation von Christen ganz klar ausgezeichnet, Gebet. Und von der ersten Generation der Gemeinde Jesu sollte uns in Sachen Gebet ja eigentlich nichts unterscheiden, denn was sollte sich geändert haben, oder? Das ist doch eigentlich die Wahrheit. Aber es gibt Unterschiede zu damals, zumindest wenn ich mich angucke. Und vor euch steht ja jetzt keiner, der sagen kann, pass mal auf, von mir könnt ihr das Beten lernen. Sondern ich hatte die Idee zu dieser Predigtreihe mit, weil ich dachte, das tut mir bestimmt auch gut, wenn ich ein bisschen lerne, wieder mehr zu beten. Denn die Unterschiede zu damals, finde ich, sind relativ deutlich zu sehen. Die Auswirkungen, die man damals erlebt hat, in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte und so weiter, die vermissen wir heute so ein bisschen. Die Inhalte der Gebete, die uns die Bibel berichtet, die Inhalte auch derer, die in den ersten 30 Jahren, und die Apostelgeschichte bildet 30 Jahre Kirchengeschichte ab, die Gebete der Menschen damals wirken kräftiger, wirken gehaltvoller. Die Intensität der Gebete ist irgendwie eine andere als das, was ich so beobachte. Bei mir, aber nicht nur bei mir. Und das andere, was auch interessant ist, wir haben, da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich das rausgefunden habe, werde ich aber noch machen, wir haben kirchengeschichtlich so eine Entwicklung hin zu einer Gebetshaltung entwickelt, die eher so ist. Früher stand man vor dem Herrn mit offenen Händen. Man hat auch nach oben geschaut. Das war nicht nur der Pharisäer im Tempel, sondern diese Haltung, mit offenen Augen, geöffneten Händen, mit erhobenen und ausgebreiteten Armen vor Gott zu stehen und diesen erwartungsvollen Blick nach oben zu richten, in dem Wissen, Vater, mit dir können wir rechnen. Das war damals auch anders. Und das gemeinsame Beten war anders. Das gemeinsame, beharrliche Gebeten der Gemeinde war damals der Normalfall. Die Gemeinde hat sich zusammengesetzt und hat ganz, ganz viel gebetet. Und es gibt viele wichtige Themen, die uns beschäftigen können, über die wir reden können und vielleicht auch im Laufe der Zeit reden müssen. Wenn man nur einen Gottesdienst hat, einmal pro Woche, dann kann man nur 53 Mal sprechen. Und das wird auch nicht immer derselbe sein. Zum Glück, werdet ihr sagen. Aber man kann in so einer Zeit nicht alles besprechen, was wichtig ist. Aber Gott, wir müssen reden. Das ist uns als Leitung der Gemeinde wichtig. Das ist jetzt dran. Im ersten Teil unserer Vision, den haben wir hier stehen, da steht, wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott über alles liebt. Ist cool. Haben wir ja auch gemeinsam erarbeitet auf Grundlage des Bibelverses, den Jesus ja gesagt hat, als er gefragt worden ist, was ist das größte und wichtigste Gebot? Nämlich Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und allem drum und dran und den Nächsten wie uns selbst. Das ist biblisch. Und gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass das Thema Gebet, glaube ich, Und das war irgendwie nie anders, auch in meinem geistlichen Leben, dass das das umkämpfteste Thema im Leben eines Christen, aber auch im Leben einer Gemeinde ist. Zweifelsfrei. Und vielleicht ist das die offenste Flanke überhaupt, die wir im geistlichen Kampf, in dem wir ja stehen, die uns verletzlich macht, die uns angreifbar macht und die dafür sorgt, dass wir wirklich verwundbar sind. Und wir wollen mit dem heutigen Tag beginnen, das zu ändern. Das ist unser Wunsch. Wir wollen mit dem heutigen Tag beginnen, gemeinsam mit euch daran zu arbeiten, dass sich das verändert. Es geht nicht nur darum, dass wir hier vorne stehen und dass wir Predigten halten, sondern wir wünschen uns sehr, dass sich in dieser Zeit auch aus unserer Mitte heraus Ideen entwickeln, wie wir das Gebet, das gemeindliche Gebet auch verändern und intensivieren können. Und da ist alles drin. Also das gemeinsame Beten, die Anbetungszeiten, vielleicht extra Zeiten, die wir uns nehmen, eben um zu beten. Das ist das, was wir uns wünschen, denn Gebet ist die Basis und das ist unsere Überzeugung, der erste und wichtigste Punkt überhaupt, um das zu tun, was da steht, nämlich Gott zu lieben. Es war und ich glaube, es ist auch überall mühsam, Menschen in Gemeinden zu motivieren zum Gebet. Das ist ja nicht nur eine Sache, die bei uns vielleicht mal schwierig ist, sondern die in allen Gemeinden oder vielen Gemeinden wirklich ein Punkt ist, wo es Mühe macht, Leute zusammenzubekommen, um zu beten. Und das hat Gründe, weil Gebetsstunden sind oft monoton. Das ist einfach so, die sind langweilig. Das liegt einfach auch daran, wie man sie gestaltet oft. Manche kommen aber auch nicht zu den Gebetsstunden, weil sie vielleicht nicht gerne laut beten und nicht da sitzen möchten. Alle anderen beten laut, aber sie trauen sich nicht. Und dann bleibt man vielleicht zu Hause. Aber das muss nicht so bleiben, weil ich glaube, dass wenn das unser Fall ist und auch was die Gestaltung von Gebetszeiten angeht, wir können lernen, wir können etwas verändern, so dass es Spaß macht, Freude macht, zu beten. Und wir haben das in der Hand, wir selber haben das in der Hand, das gemeinsame Beten in der Gemeinde zu etwas zu machen, auf das wir ungern verzichten. Es wäre cool, wenn die Gebetszeiten den gleichen Stellenwert bekommen wie ein Kaffee trinken oder eine Gemeindefeier, wo wir sagen, da können wir nicht drauf verzichten, da haben wir Lust drauf, dahin zu gehen und zu beten. Lasst uns das bewusst und gemeinsam in den nächsten Monaten verändern, weil Gott will das so. Ich bin fest davon überzeugt, Gott will das. Und ich habe ja in den letzten Monaten immer wieder versucht, auch zu sagen oder den Schwerpunkt darauf zu legen, dass Gemeindeleben bedeutet, dass man das Leben teilt. Und das hängt natürlich, auch das Gebet hängt damit drin, dass wir miteinander das teilen, was uns auf der Seele liegt. Und wir haben Anreize und Gelegenheiten geschaffen, einfach auch mehr Gemeinschaft zu haben, mehr Gemeinschaft zu leben. Und was schön wäre, wäre, wenn das Beten dann irgendwann auch noch mit dazugehört. Ich weiß zum Beispiel vom Lobpreisteam, dass die sich treffen und dass vorher immer eine Gebetszeit ist. Das ist cool. Und dass das passiert, da wo wir sind, dass wir uns Zeit nehmen, wirklich zu beten. Und ich glaube, es gibt eine positive Entwicklung für mehr Gemeinschaft, aber es ist auch noch Luft nach oben. Wir können noch dazulernen. Und meine persönliche Meinung, so wie Paulus das mal gesagt hat, ne, das ist jetzt meine Meinung, nicht das Wort des Herrn, das funktioniert heute ja sowieso nicht mehr, aber ich glaube, dass es nicht bei allen Christen so ist, hier und auch anderswo, dass der Mangel an Zeit verhindert, Gemeinschaft zu pflegen oder zusammen zu beten oder sich zu treffen zum Hauskreis oder zu einem gemeinsamen Spaziergang. Man will einfach nicht. Das ist der eigentliche Grund. Es ist nicht unbedingt eine Frage der Zeit. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Maxime ist, die Zeit gehört mir. Das ist meine Zeit. Und wir denken ganz, ganz viel natürlich auch zuerst an uns. Und das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Und ich glaube, dass jeder, der die Zeit beobachtet, sagen wird, ja, da ist was dran. Das ist tatsächlich so. Und andererseits ist das Denken auch viel, viel stärker geworden, wenn wir irgendetwas machen. Was soll mir das bringen? Was bringt mir das? Was bringt mir das, Gemeinschaft zu pflegen? Weil ist halt so. So denken wir. Und ich glaube, das ist tragisch und das ist fatal. Und ich habe das mal gelesen, dass das, was die meisten Menschen auf dem Sterbebett bereuen, ist, dass sie zu wenig Zeit mit anderen Menschen verbracht haben. Und ich denke, die Zeiten von Gemeinschaft und dann eben auch Zeiten, wo wir gemeinsam beten, die bringen uns viel, viel mehr. Die würden uns viel, viel mehr bringen für unser persönliches Leben, als wir glauben oder als wir manchmal wegargumentieren. Und ich will gar nicht reden über gesellschaftliche Trends oder den Wandel der Zeit oder die Schuld auf all diese Dinge schieben. Aber wir Christen, wir waren mal bekannt dafür, gegen den Strom zu schwimmen. Wir waren mal bekannt dafür, die Dinge anders zu machen als die Welt. Und zu Recht. Nicht in allem mitzumachen. Und die Bibel ist so klar, das habe ich in vielen anderen Predigten auch gesagt, die Bibel ist so klar, dass Gott uns auf Gemeinschaft hin angelegt hat. Auf Gemeinschaft mit ihm, aber auch auf Gemeinschaft untereinander. Das ist Gottes Wille. Und das hat sich ein Stück verändert. Viele, glaube ich, gehen heute tatsächlich auch seelisch deshalb am Stock, weil Gemeinschaft immer weniger eine Rolle spielt. Und weil wir uns damit selbst der Tankstelle berauben, die uns zu seelischer Stärke und zu Widerstandskraft auftankt und bringt. Und das rächt sich. Das rächt sich in der Gemeinde Jesu. Und das wird sich auch bei uns rächen, wenn wir an der Stelle nicht anfangen, umzudenken. Und Fakt ist, dass sich viele Menschen, also Menschen allgemein und inklusive der Jünger, der Christen, das Leben tatsächlich so eingerichtet haben, sich mehr mit sich selbst beschäftigen zu wollen. Das ist das, was man will. Man will sich mehr mit sich selber beschäftigen. Und wir haben auch heutzutage eigentlich alles. Wir brauchen andere nicht mehr. Wir haben alles. Und das macht auch, dass wir weniger Wert legen, mit anderen wirklich zusammen zu sein. Und das macht auch, dass wir weniger Wert darauf legen, Gott zu suchen, weil wir ihn eigentlich für vieles nicht mehr brauchen. Wir kommen alleine klar. Mehr haben, weniger brauchen. Und das ändert sich in der Regel sofort, sobald wir schwer erkranken oder eine dicke Krise in unser Leben kommt. Oder ich wette, Gemeindeleben würde sich verändern, gesellschaftliches Leben würde sich verändern, wenn nicht die Ukraine in der Situation wäre, in der sie jetzt ist, sondern wir. Dann ist sofort alles anders und dann verändern sich oft unsere Prioritäten, unsere Leidenschaften und all diese Dinge. Wir haben mehr, wir brauchen weniger und das Geistliche, der geistliche Kampf, der geistliche Krieg, in dem wir stehen, der reicht uns nicht als Motivation. Und ich rede da nicht nur von euch, also ich will euch nicht anpredigen, sondern alles, was ich sage, ist letztendlich auch ein Thema für mich, weil ich gehöre dazu. Ich bin auch oft so eine Socke, die sich nicht motivieren lässt. Und ich glaube, wir sind einfach zu satt. Wir sind zu satt und oft gefangen in Dingen, die zwar unsere Aufmerksamkeit bekommen, aber die nichts Lebensspendendes, nichts Vitalisierendes zurückgeben. Schlimmer ist, diese Dinge fressen unsere Zeit, die wir in Beziehungen investieren können. Und ich meine jetzt nicht Handys, Smartphones oder sonst was. Es gibt viele, viele andere Dinge, denen wir heute einen größeren Stellenwert geben, als Zeit miteinander zu verbringen, als Zeit in der Gemeinde zu bringen. Vielleicht willst du dir den Schuh nicht anziehen, ist okay. Das ist heute auch so ein Ding. Predigten sind heute immer nur noch die Meinung eines Menschen, der da vorne steht. Früher sind wir in den Gottesdienst vielleicht noch mehr gegangen und haben gesagt, wir lassen Gottes Wort heute mal zu uns reden. Na, wir prüfen alles und das Gute behalten wir. Aber das war früher noch irgendwie für mich zumindest auch so eine andere Einstellung. Ich gehe und höre, was hat der Herr heute für mich? Das hat sich auch so ein bisschen geändert. Aber klar, wir müssen prüfen, ob das, was der da vorne steht, sagt, natürlich auch der Wahrheit entspricht. Aber dass der Heilige Geist persönlich wird. Nicht nur in der Anbetungszeit, sondern dass der Heilige Geist persönlich wird, auch in einer Predigt wie dieser. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich glaube, das ist das, was ich an den Brüdergemeinden immer geschätzt habe. Nicht die Betonung auf Brüder, weil mir die Schwestern lieb und teuer sind und ich wünschte, sie würden mehr reden. Aber das, was ich an den Brüdergemeinden eben schätze, ist die Tatsache, dass sie sich die Zeit nehmen, einmal pro Woche zuerst mal zusammenzukommen zu einer Mahlfeier. Das ist in den Brüdergemeinden die sogenannte Anbetungsstunde. Ja, als die charismatische Bewegung in den 80er Jahren nach Deutschland schwappte, da hatten die Brüdergemeinden kein Problem, weil die immer eine Anbetungsstunde hatten. Das hat das Vakuum vieler anderer Gemeinden gefüllt. Und wir sind heute froh und dankbar, dass die ich will nicht von euch reden, aber ich bin froh, dass die charismatische Bewegung tatsächlich eine veränderte Art der Anbetung auch in unsere Gemeinden gebracht hat. Man kann sich über das eine oder andere streiten, aber ich wünsche mir persönlich eigentlich viel, viel stärker, dass man so eine Zeit hat, wo man sich wirklich konzentriert zusammensetzt und Anbetung praktiziert und nicht nur einen Anbetungsblock hat von 3 Liedern, sondern zusammenkommt, betet, Gott preist und dann nochmal einen Teil hat, wo es kein Problem ist, wenn einer wie heute eine Dreiviertelstunde predigt. Gemeindeleben, das Leben teilen, das ist heute weit mehr out als 35 nach Christus. Und noch weniger out als vor 43 Jahren, als ich selber zum Glauben gekommen bin. Koinonia, was ist das? Was ist Gemeinschaft? Und dieses Thema, das ich immer so betone, wirkt sich auch auf die Frage aus, wie wir beten. Die Quantität und die Qualität, die wir als Gemeinschaft Zeit miteinander verbringen, die steht in einem engen Verhältnis auch zu dieser Frage der gemeinsamen Zeit, in denen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist im Gebet suchen. Und ich rede hier nicht und hinterfrage nicht, versteht mich nicht falsch, ich hinterfrage nicht eure persönlichen Zeiten des Gebets. Kann ich nicht, weil ich nichts darüber weiß. Ich weiß von keinem von euch, wie viel er betet. Und das will ich auch gar nicht. Weil ich nicht irgendein Gradmesser haben will, um zu sagen, du bist aber geistlich und du bist weniger geistlich und du bist ganz, ganz geistlich. Nee, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass diese Frage von Gemeinschaft und Gebet ganz, ganz eng zusammenhängt. Auch bei uns. Und wenn wir das nicht haben, dann wird das Wirkung zeigen. Negative. Das werden wir zu spüren bekommen. Und ich glaube auch, dass wir es zu spüren bekommen haben. Wollen wir, dann können wir von den ersten Christen lernen. Wir müssen wollen. Das ist der wichtige Punkt. Ich habe euch eine Folie mitgebracht, Apostelgeschichte 1. Jesus nimmt sich nochmal Zeit als Auferstandener für Gemeinschaft. Wen wundert's? Jesus hat auch gern gegessen, trifft sich mit seinen Jüngern und isst. Und dann in dem Zusammenhang geht er hin und beauftragt seine Familie. Das waren seine Jungs. Er beauftragt sie, Zeugen zu sein, macht eine klare Ansage, jetzt aufpassen, das ist wichtig für den Rest der Predigt. Jesus macht eine klare Ansage mit Blick auf den Auftrag, den er seinen Jüngern gibt. Geht zuerst mal zurück nach Jerusalem, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe und dann seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Da komme ich gleich nochmal drauf. Was hat das mit Gebet zu tun? Was hat dieser Auftrag mit Gebet zu tun? Jesus geht zurück zum Vater und die Jünger haben nochmal einen kurzen Chat mit Engeln und gehen dann zurück nach Jerusalem. Was machen die? Was ist das Erste, was die machen? In Vers 13, ich glaube, Lukas sagt hier nichts anderes als wie Gott, wir sollten reden. Haben wir Vers 13 bis 14, genau. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, in den oberen Raum hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Aber nicht nur die, sondern auch die Frauen, die dabei waren und die Mutter Jesu und seine Brüder. Und was taten die? Sie alle verharrten einmütig im Gebet. Also geflasht von dieser bedeutungsvollen letzten Begegnung mit Jesus, diesen letzten Worten, die Jesus gesprochen hat, sind ja immer wichtige Worte, so die letzten Worte. Gehen Sie zurück zu Ihrer Familie, treffen sich mit Ihrer Familie im Obergemach und reagieren auf diesen Auftrag mit Gebet. Das ist spannend. Gebet ist Ihre Reaktion auf Jesu Auftrag, die Welt mit der Good News vom Reich Gottes zu durchdringen. Das ist das Erste, was Sie machen. So einfach? Ja, ich glaube, das ist eine ganz einfache Gleichung. Auftrag, Gebet, machen. Das ist das, was Jesus will. Und der Heilige Geist, das ist der nächste Flash, den Sie erleben. Der kommt dann tatsächlich als Antwort auch auf die Verheißung, aber auch als Antwort auf die Gebete. Der Heilige Geist erfüllt die ganze Mannschaft. Und wir kennen die Geschichte, Apostelgeschichte 2, Petrus geht raus, predigt, Tausende bekehren sich, signalisieren durch die Taufe, ich habe ein neues Team, da will ich jetzt dazugehören. Und dann entsteht eine Koinonia, eine Gemeinschaft von Christen. Und was kennzeichnet die? Gebet. Wieder ganz, ganz viel Gebet. Vers 42, sie verharrten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Da hatte ich mal eine Predigtreihe drüber, über diese Verse. Bibel, Gemeinschaft, heilige Momente mit Abendmahl und allem drum und dran und dann schon wieder beten. Also irgendwie, wenn ich das so aus heutiger Sicht betrachte, die haben es echt übertrieben, oder? Die haben einfach zu viel gebetet. Aber die haben dann einfach auch viel erlebt. Der nächste Vers. Alle wurden von Ehrfurcht ergriffen. Und durch die Apostel geschahen Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort zusammen. Sie hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und sie teilten davon allen zu, je nachdem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie wieder einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot, hielten miteinander das Mahl. Die haben viel zusammen gegessen, viel miteinander Zeit verbracht. Und das mit Freude und mit Lauterkeit des Herzens. Und dann lobten sie Gott. Da war dann Worship. Ja? Auch da haben sie wieder gebetet. Und der Herr fügte, sie erfanden Gunst beim ganzen Volk, und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Sagen wir, wie es ist. Ich glaube, die Hingabe ans Gebet, dieses beeindruckende, zeugnishafte Miteinander, das die ersten Christen gelebt haben, diese Agape, diese Liebe, diese gelebte Familiengemeinschaft, dieses gemeinsame Essen plus der Mahlfeier, dieses Erinnern an den Herrn und das, was er getan hat, das führte zu Gemeindewachstum. Ganz einfach. Die haben einfach nur getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Die wollten wachsen und die wollten gehorchen. Das war die Haltung der ersten Christen. Und das ist das, was passiert, wenn man tut, was Jesus sagt. Wenn man Zeuge ist, dann wird was passieren. Was der Umkehrschluss ist, wenn das nicht passiert, das kann sich jeder selber ausmalen. Dann wächst man nicht. Dann passiert nichts. Und das Einzige, was bleibt, letztlich um festzustellen, ob ich mich irre, ist zu versuchen, gemeinsam und in Einheit vermehrt das zu tun, was uns Apostelgeschichte beschreibt. Mehr Gemeinschaft, mehr gemeinsames Beten. Und das Letztere spielt eine entscheidende Rolle, auch in dieser Frage, ob uns das ernst ist, in unserer Beziehung, in unserer Liebe oder Liebesbeziehung zum Vater. Und in diesen Gebeten, und ich will keinem auf die Füße treten, aber in diesen Gebeten ging es nicht um die entlaufene Katze von Tante Erna. Es ging auch nicht um die Reha von Onkel Klaus. Das ist alles okay, aber das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Das ist nicht das Gebet, dass die ersten Christen in erster Linie beteten, damit das Reich Gottes wächst und expandiert. Ihr versteht, was ich meine. Das Gebet damals drehte sich um das, was der Heilige Geist in der Mitte dieser Jünger tat, aber was auch geschehen ist in der Mitte der Menschen, die sie umgaben. Und die Gebete richteten sich immer wieder auf diesen Fokus. Was ist mit diesen Menschen? Diese Menschen, die wir hier erreichen, was tun wir? Und dafür haben sie gebetet. Und ich glaube, diese Gebete orientierten sich am Willen Jesu, damit sein Reich ausgebreitet wird. Was ist Gottes Wille für Dabringhausen? Was ist Gottes Wille für das Bergische Land? Was ist Gottes Wille für Deutschland? Was ist Gottes Wille für das Ende der Fairways überall auf dieser Welt, wo die Golfer rumhampeln? Der Wille Gottes ist, dass diese Menschen gerettet werden. Und der Wille Gottes ist, dass sich unsere Gebete auch darum drehen, damit dieses Reich wächst. Wir dürfen für die Katzen beten, ja. Keine Frage. Die Christen, die damals gebetet haben, die haben was erlebt. Ich glaube, dass das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, voll ist von heiligen Momenten, dass das voll ist von Freude. Die Apostelgeschichte meines Erachtens nach unterteilt ist in 6 Abschnitte, an deren Ende immer steht, und die Zahl nahm zu. Der Lukas war nicht doof und hatte den Heiligen Geist. Aber das war die Idee. Wachsen und Gebet spielte eine wichtige Rolle. Kapitel 4 geht's dann weiter. Petrus und Johannes heilen einen Kranken, predigen Jesus als den Auferstandenen und bekommen dann Ärger, Knast, eine Nacht. Was taten sie als erstes, nachdem sie frei waren? Sie gehen wieder zurück zu ihrer Familie, zu ihrer Gemeinde, zurück in die Koinonia, die unablässig für sie betete. Und was passiert dann? Was haben sie getan? Sie beteten dann wieder auftragsgemäß. Sie sind dann hingegangen nach ihrer Freilassung und erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast uns den Himmel, die Erde und das Meer hast du geschaffen und alles, was sie erfüllt. Sie nahmen ihre Bibel und zitierten Texte in ihren Gebeten aus dem Alten Testament, sagten so Dinge wie: Warum tobten die Völker? Warum machten die Nationen nichtige Pläne? Und dann: Wahrhaftig, verbündet haben sie sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Das haben die einfach nur mal festgestellt anhand des Alten Testaments. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohung. Und dann, was dann? Und gib ihnen was auf die Mütze? Nee, das haben die nicht gebetet. Was haben die gebetet? Nächste Folie. Erstens, gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkündigen. Das war die Reaktion. Das war die auftragsgemäße Reaktion. Ein Gebet dafür, dass sie Freimut haben, das Wort Gottes zu verkünden. Zweitens, streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Gebet. Schon wieder Gebet. Auswirkungen? Ja. Auswirkungen waren dann auch da. Auswirkungen auf dieses Gebet, Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte erstens der Ort, an dem sie versammelt waren. Zweitens wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und drittens verkündigten sie freimütig das Wort Gottes. Gebet erhört. Das ist schon krass. Ich finde das krass. Waren das einfach nur andere Zeiten? Hatten die nichts Besseres zu tun? Blieb ihnen nichts anderes übrig, als trotzig weiterzumachen und einfach nur zu beten, beten, beten? War das das, was das Problem war? Ich habe mir hier aufgeschrieben, warum? Warum taten sie das? Sie taten das, weil Jesus ihnen das vorgelebt hat. Und sie taten es wegen ihres Warum. Weil sie wussten, wofür sie existierten. Auch die hatten damals eine Vision und eine Mission, so wie wir. Und dafür haben sie gelebt. Und das war ihr permanent geposteter Jesus-WhatsApp-Status von mir aus. Sie beteten, was das Zeug hielt, damit noch mehr im Sinne dessen passierte, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Darum ging's. Das war der Kern der Gebete. Immer und immer wieder. Und ihr Beten stand in direktem Zusammenhang mit diesem Auftrag, den sie von Jesus empfangen hatten. Ein Zeugnis zu sein, das Wort Gottes weiterzusagen, Gottes Gnade in Wort und Tat zu leben, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen und Menschen zu berühren und sie zu heilen. Innerlich. Und wir dürfen ruhig auch mal den Mut haben zu glauben, dass er das äußerlich tut. Menschen zu lieben, die sie hassten. Nicht nur die da draußen. Selbst innerhalb der Gemeinde waren plötzlich Leute zusammen, die vorher Feinde waren. Und es hieß, liebt einander. Einfach lieben. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wenn nicht gebetet wird, erfüllt sich keine Vision und keine Mission. Nicht unsere, aber auch nicht die, die Gott generell hat. Es wird nichts passieren, wenn wir nicht anfangen zu beten. Es wird einfach nichts von dem passieren, was Jesus will. Und wir können diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, diese gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkündigen und vorzuleben, wir können die nicht vom zentralen Fundament des Gebets trennen. Und ich sage es nochmal, vor euch steht einer, der das noch mehr lernen will, als es ohnehin nicht kann. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Mein Wunsch ist, und das war mein Gebet, und ich habe meine Brüder auch gebeten in der Gemeindeleitung, betet, dass dieser Gottesdienst und die Predigt bei uns ankommt. Ich bin noch nicht fertig. Ihr habt euch zu früh gefreut. Ich habe noch ein bisschen. Aber Jesu Auftrag, dieses Reich Gottes zu bauen und seine Mission umzusetzen, die sind nicht zu trennen vom Gebet. Und wenn wir eine Sache behalten und auch eine Sache begreifen, dann bitte die, dass der Auftrag, den wir haben, nicht zu trennen ist davon, dass wir als Gemeinde, die wir dieses Reich Gottes hier repräsentieren, eine Gemeinde werden, die betet, dass hier was passiert. Dass wir Dabringhausen erreichen. Wer von uns will denn überhaupt wachsen? Wer von uns will das überhaupt erleben? Wer von uns will denn anpacken, neu beten lernen? Es wäre eine Hilfe, das zu wissen. Dann brauche ich mir die ganze Arbeit nicht zu machen und tagelang an der Predigt zu fallen, wenn keiner will. Wollen wir Expansion? Wollen wir, dass Menschen zum Glauben kommen? Es geht nicht darum, dass wir nachher sagen können, der Gosse ist Pastor geworden, da haben dann mehr drin gesessen als beim Aalgeier. Nee. Können von mir aus viel weniger drin sitzen. Wenn die wenigen, die drin sitzen, rausgehen und da draußen Menschen zu Jüngern machen, dann haben wir das getan, was Jesus uns aufgetragen hat. Es geht nicht um Zahlen, es geht um Menschen. Ihr dürft gerne die Augen rollen, wenn ich das jetzt sage, was ich nochmal sagen werde. Unsere Vision und Vision, die wir erarbeitet haben in 2 Jahren, die macht nur dann Sinn und kann nur dann mit Leben gefüllt werden, wenn wir sie entweder alle gemeinsam leben oder es lieber lassen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns eigentlich nicht Kirche nennen. Dann können wir eigentlich auch woanders hingehen und uns Predigten anhören. Ich möchte kein Pastor sein einer Gemeinde, wo der Pastor noch vorne steht und nur predigt. Ich möchte uns motivieren, rauszugehen und das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich Menschen zu Jesus zu führen. Wie steht's um dein Verlangen? Wie steht's um dein Verlangen, eine Gemeinde zu sein und zu werden, die gerne gemeinsam betet, auch für das eigene geistliche Wachstum? Ich habe das echt nötig, aber ich denke da viel zu wenig dran, auch für mein eigenes geistliches Wachstum zu beten. Und wisst ihr, was ich nicht weiß? Ich kenne eure verlorenen Söhne und Töchter nicht. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause alleine irgendwo dafür betet, dass seine Kinder wieder zu Jesus zurückkommen. Weiß ich nicht. Ich bete für meinen jüngsten Sohn, dass er volle Kanne wieder mit Jesus geht, weil der dann 1 Million Menschen erreichen kann, mal ebenso. Kann ich nicht. Für wen betet ihr? Ich weiß es nicht. Wir tauschen nicht darüber aus. Wir wissen es nicht voneinander. Jesus macht uns Lust zu glauben, dass unser Zeugnis und verstärktes Gebet dahin führt, dass Menschen zu Jesus kommen. Denn Menschen brauchen Jesus. Es hilft nichts, das nur theoretisch zu bejahen. 1. Johannes 5, die Folie habe ich auch mitgebracht. Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben geschenkt hat. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Das ist das Zeugnis, das wir haben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, ist in Jesus. Ich sage euch ja nichts Neues, die ihr fromm und bekehrt seid. Ist so, ne? Wir haben uns irgendwann bekehrt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn wir gleich hier rausgehen als diejenigen, die den Sohn haben, wir haben das Leben, aber wir gehen raus und wir treffen auf Menschen, die dieses Leben nicht haben. Ja, ist Pech gehabt. Aber Johannes wird ziemlich deutlich. indem er sagt, wenn du Jesus nicht hast, hast du das Leben nicht. Menschen brauchen Jesus, darum geht's. Und der Auftrag ist, die gute Nachricht zu verbreiten, Zeuge zu sein. Und die Basis, das zu tun, das, was uns antreibt, das steht auf unserem Missionszettel, dieser Lebensstil Liebe, 2. Korinther 5. Die Liebe Christi drängt uns, genau das zu tun. Das zu lesen ist das eine, das zu leben ist das andere. Aber beten ist eine konkrete Reaktion genau darauf, eine konkrete Reaktion auf dieses Evangelium. In Vers 14 schreibt Johannes, und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Da ist der Zusammenhang zwischen Evangelium, zwischen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und Gebet. Darum geht's. Und Vers 15, einfach losgelöst vom Rest zu betrachten, bedeutet, Gott, gib mir das, was ich brauche. Ich habe ja jetzt gebetet. Das ist nicht das, was er meint. Und ihr wisst aus eigener Erfahrung, das funktioniert absolut nicht. Das ist nicht das, was er meint. Gebet in Gottes Sinne, nach seinem Willen, basiert auf diesem Zusammenhang, den Jesus, und ich freue mich auf diese Predigten über das Vaterunser, die Jesus im Vaterunser lehrt. Wenn Jesus sagt, betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann geht's um die Ausbreitung dieses Reiches. Darum geht's. Wir dürfen beten für die Katze, die entlaufen ist. Wir dürfen beten für die Hüft-OP von dem einen oder dem anderen. Das ist gar keine Frage. Und wir sollten das auch tun als Gemeindefamilie. Nur, wir müssen gucken, wo liegen unsere Prioritäten als Gemeinde, die wir beten. Wofür beten wir? Beten wir wie die ersten Christen in der Apostelgeschichte? Beten wir um Mut, um das Evangelium zu verkündigen? Beten wir für die Vision und Mission, die Jesus uns gegeben hat, dass die sich ausbreitet? Beten wir wie Paulus dafür, innergemeindlich noch mehr gelebte Agape zu leben, einen heiligeren Lebenswandel zu leben, keine Kompromisse zu machen, sondern heilig zu leben? Ist das unser Anliegen? Was ist Gottes Wille für Dabringhausen? Was ist Gottes Wille für die Menschen, die Gott in unsere Mitte führt oder die Menschen, mit denen wir zu tun haben? Gottes Wille ist, dass durch uns als evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Forthausen am A der Welt trotzdem noch Menschen zum Glauben kommen. Und wenn die Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen gehen. Die Menschen müssen Jesus finden, die Menschen müssen heil werden, die Ehen, die kaputt sind. Da sind Menschen, die sich freuen, wenn sich andere kümmern. Menschen wollen in den Genuss von Gnade und Vergebung kommen. Das ist der Wille Gottes. Und darum müssen wir uns Gedanken machen über gemeinsames Gebet. Das ist meine ernste Ermahnung an uns als Gemeinde. Ich weiß, dass viele von euch zu Hause beten, vielleicht auch viel beten, aber wir brauchen das gemeinsame Gebet als Gemeinde. Und wir brauchen nicht eine Gebetsstunde einmal im Monat, wo vielleicht 8 Leute sitzen. Wir brauchen einen Geist des Gebets. Und ich glaube, wir können kreativ werden, wirklich kreativ werden und gemeinsam überlegen, wie wir beten können. Wie soll ich beten für den XYZ, den der ein oder andere von euch beim Sport kennenlernt? Und wo vielleicht irgendwo der Satz gefallen ist, ja, mein Mann und ich, wir haben gerade eine Krise. Wo ich als Christ dann hingehe und sagen kann, hey, ich bete für dich. Noch besser, darf ich mal kurz für dich beten. Aber ganz wichtig, zusammenzukommen und zu sagen, hey, ich hatte die Begegnung diese Woche mit XYZ. Die geht gerade durch eine schwere Situation. Wollen wir Gott bitten, dass er die Situation verändert? Wollen wir dafür beten? Das ist auftragsgemäßes Beten, damit das Reich Gottes gebaut wird hier in Dabringhausen. Das ist sein Wille. Gottes Wille ist, dass durch uns was passiert. Und wir sollten auch für unsere Kinder beten, die nicht mit Jesus leben. Und liebe Senioren, die ihr schon 80 seid und Kinder habt in meinem Alter, wir müssen das wissen, welche eurer Kinder nicht mit Jesus gehen, damit wir gemeinsam dafür beten können. Aber dafür müssen wir uns öfter treffen und sagen, hey, das liegt mir gerade schwer im Magen. Wir müssen anfangen, uns das zu erzählen. Das ist Gottes Wille. Was ist Gottes Wille für eine Gemeinde, die 20 Jahre nicht gewachsen ist? Kein Vorwurf. Versteht mich nicht falsch. Aber Wachstum und geteiltes Leben, und das basiert auf Gebet. Ich kann viele gute Predigten halten und ich glaube, ich habe auch schon die eine oder andere gehalten, die ganz okay war und die auch motiviert hat, so wie diese. Die Frage ist, was passiert? Was machen wir damit? Ist hier vorne nur einer, der seine Meinung sagt und wenn uns seine Nase passt, dann hören wir zu und wenn nicht, eben nicht. Wir haben am Mittwoch mit der Frau vom Wermelskirchner Generalanzeiger zusammengesessen, Stefan und ich, weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt, haben ja ganz wenige nur drauf reagiert, aber die ich gefragt habe, waren begeistert und wir selber waren es auch. Es einen kleinen peinlichen Moment gab es, als sie gefragt hat, wann war denn die letzte Taufe? Wann war denn die letzte Hochzeit? Und ich hatte Stefan extra mit dazugeholt, weil er die geschichtlichen Daten alle parat hatte. Und Stefan sagte, weiß ich gerade echt nicht. Das ist nicht schlimm. Aber wenn die in 2 Jahren wiederkommt, dann würde ich mir wünschen, wir könnten andere Antworten geben. Nicht, weil wir mehr Taufen brauchen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir eine Gemeinde werden von Menschen, die geschlossen in Einheit und in Liebe vor den Thron Gottes kommen und dafür beten, dass sich was bewegt. In unserem Leben, aber auch im Leben der Darbringhauser. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und wir hätten mit den Darbringhausern zuerst mal genug zu tun. Das ist das, was Gott will. Das Beten, das heißt, das ist nichts anderes, als nach Gottes Hand zu greifen, wissend, der Papa, der kann das. Ich kann das nicht. Ich kann leidenschaftlich predigen, ich kann meine Gaben einsetzen, aber ich kann keine Leute dahin führen, dass sie sagen, ja, ich will mit Jesus leben. Das macht der Geist Gottes. Aber meine Verantwortung ist, unsere Verantwortung ist, dafür zu beten und hinzugehen, dass das passiert. Wollen wir? Wollen wir als Gemeinde wachsen? Wollen wir werden wie die Christen in der Apostelgeschichte, die Ersten? Ich würde gerne, aber ich schaffe das nicht alleine. Amen. Noch 2 Minuten Zeit nehmen zum Nachdenken.